Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 107 nach, ja, ihr habt es mitbekommen, einer etwas längeren Pause, 3 Wochen seit der letzten Sonderfolge nach dem UTS-Event in Frankfurt, bei dem ich gearbeitet habe. Das hatte ich aber allerdings auch nur für Patreons, für die zahlenden Follower bei patreon.com/advantagepodcast veröffentlicht. Davor hatte ich ja 2 Wochen kommentiert bei den US Open. Davor gab es eine Sonderfolge. Ich will gar nicht so viel über mich heute reden. Wir hatten im Frühjahr schon mal das Thema mentale Gesundheit. Es sind viele berufliche Themen, die mich gerade beschäftigen. Ein paar klappen gut, ein paar klappen nicht so gut. Ich habe mich, wie ihr das ja auch gemerkt habt, zurückgezogen, schreibe momentan sehr wenig öffentlich, arbeite nur noch hintergründig, investigativ für verschiedene Journalisten in der Recherche und mache andere Projekte im Hintergrund gerade und sammle ein bisschen Energie. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange Pause machen. Das ein oder andere Interview, das ich sehr gerne gemacht hätte, ist auch ausnahmsweise mal nicht an mir gescheitert, sondern an den Gesprächspartnern. Und ich hoffe, dass die Akquise jetzt wieder besser funktioniert, damit ich keine großen Lücken habe. Ansonsten möchte ich heute wirklich gar nicht so viel über mich reden, sondern freue mich, euch ein mehr als ja fast anderthalbstündiges Gespräch mit Benjamin Hassan präsentieren zu können, der mittlerweile wirklich, wirklich gut spielt, mit 28 Jahren ein neues Career High erreicht hat, die Quali zu den Australian Open sicher hat und das, nachdem er eigentlich in der Jugend gar nicht mehr Tennis gespielt hat. Also ein ganz, ganz besonderer Weg und sich jetzt in den letzten Jahren seit 2017, seit er die Wildcard bekommen hat, in Koblenz beim Challenger-Turnier dann in die Top 1000 gekämpft hat, irgendwann in die Top 300 und alleine diese Saison fast 150 Plätze gut gemacht hat und 7-mal mindestens im Halbfinale beim Challenger stand, 2-mal im Finale, jetzt vor Wochenfrist das erste ATP-Hauptfeld erreicht hat in Stockholm. Über all das haben wir geredet, genauso wie seine Karriere. Ein ganz besonderer Sportler, mit dem es sich gelohnt hat zu sprechen. Auch viele lustige, nette und aber auch zum Nachdenken bringende Anekdoten. Vielen Dank für alle, die weiter unterstützt haben bei patreon.com/advantagepodcast. Ihr wisst das, die ganze Folge gibt es ab 5 Euro im Monat zuerst und in ganzer Länge ab 7 Euro könnt ihr eigene Fragen stellen. Das hat der Philipp auch in dieser Folge gemacht. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke für eure Unterstützung, danke für das Interesse am Advantage Podcast und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Benjamin Hassan. Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 107 nach 3,5 Wochen Pause. Warum, wieso, weshalb, habe ich im kurzen Intro eben schon erklärt. Jetzt kümmern wir uns, wie sich das bei einem Interview-Podcast gehört, um unseren heutigen Gast. Career High, erstes ATP-Hauptfeld, gerade gespielt und aus Stockholm wiedergekommen, steht jetzt auf Position 161 mit 28 Jahren. Hallo in der Leitung zu Benjamin Hassan.
Hallo Yannick, hi, wie geht's?
Mir geht's sehr gut. Ich hatte es gerade im Intro erklärt, ich bin gerade in meinem Elternhaus, kümmere mich ein bisschen um meine Großmutter und freue mich riesig auf dieses Gespräch. Wir haben es gerade im Vorgespräch schon mal angesprochen. Wir hatten schon mal kurz vor 2 Jahren versucht, weil immer wieder dein Name hier fällt. Die Patreons sind ja richtige Tennis-Freaks, die auch auf Challenger- und Future-Ebene deutsche Spieler oder zumindest Spieler mit deutschen Wurzeln verfolgen. Und da fiel immer wieder dein Name. Mhm. Aber jetzt, 2 Jahre später, hat es geklappt und vom Timing her könnte es ja nicht besser sein.
Ja, wie gesagt, also tut mir leid nochmal, das war mein Fehler. Geht alles auf meine Kappe. Ist echt ein bisschen schwierig mit mir und WhatsApp und Nachrichten beantworten. Das ist echt Katastrophe bei mir.
Ja, ich weiß
Aber
gar
ich
nicht
freue mich
mehr.
auch.
Nee, bitte, erzähl.
Ja, und ich freue mich jetzt auch auf jeden Fall. Ich habe richtig Lust drauf.
Sehr, sehr gut. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer mir die Nummer letztlich gegeben hat. Ich glaube, es war tatsächlich sogar ein Patreon, der bei einem Kollegen nach deiner Nummer gefragt hatte. Aber jetzt haben wir es geschafft. Und für alle, die mit dem Namen Benjamin Hassan noch nicht so viel anfangen können, noch ganz kurz ein paar Stichpunkte. Kommt gebürtig aus dem Saarland, lebt aber in der Nähe von Koblenz, ist da auch aufgewachsen und wohnt da immer noch. Career High habe ich angesprochen, 161, alleine in dieser Saison fast 150 Plätze nach oben geklettert. Seit März 7-mal mindestens das Halbfinale erreicht bei Challenger-Turnieren, 2-mal das Finale gespielt, jeweils noch nicht gewonnen, da reden wir später auch noch drüber.
Ja, leider.
Spielt seit 2018 auch für den Libanon Davis Cup, auch wirklich schon viele interessante Begegnungen gespielt und natürlich auch große, tolle Erfahrungen gemacht. Da reden wir auch drüber. Deutscher Hallenmeister geworden 2020 und das müsst ihr auch euch mal vorstellen, erst 2017 überhaupt in die Top 1000 eingezogen und seitdem nach oben gekämpft. Und jetzt, wenn alles gut läuft und du fit bleibst, wirst du im Januar erstmals eine Qualifikation bei einem Grand Slam Turnier spielen in Australien. Da denke ich mal, und dann steigen wir auch mal direkt ein. Da bist du schon ein bisschen heiß drauf.
Ja, auf jeden Fall. Das war ja eins der Ziele, die ich vor der Karriere hatte, die ich mir da vorgenommen habe. Und bin echt happy, dass ich das jetzt im Januar hoffentlich durchsetzen kann, wenn ich gesund bleibe. Genau. Und ich glaube auch schon, dass ich die French Open Quali sicher habe. Also das wäre, es müsste auch schon drin sein.
Sehr, sehr gut. Ja, es gibt ja immer unterschiedliche Spieler, ne, die bei neuen Erfahrungen direkt funktionieren und ihre 100% abrufen können. Und dann gibt es ja Spieler, die sich das alles erstmal angucken müssen und vielleicht ein, zweimal diese Erfahrung gemacht haben müssen, um dann an ihre 100% reinzukommen. Bist du jemand, in welche Kategorie würdest du dich einordnen? Glaubst du, du brauchst da erstmal, ist alles so, oh Gott, Australian Open, alles so groß und spielt vielleicht nicht so gut, oder glaubst du, dass dir das gar nichts ausmachen wird, sozusagen, die große Bühne?
Boah, ist eine schwierige Frage. Also eigentlich mag ich die große Bühne. Ich spiele besser vor Publikum. Ja, in Stadien zum Beispiel bin ich schon gewohnter und spüre mich mehr und habe mehr Motivation und will alles geben. Auf der einen Seite ist Australian Open schon ein Riesenhighlight. Es kann schon sein, dass ich dann nervös werde. Aber ich will mir da nicht allzu viel Druck machen. Wie gesagt, das war eines der Ziele, das ich mir genommen habe, dass ich mir vor der Karriere ja, was ich erreichen wollte. Und ich bin auf jeden Fall mega stolz, dass ich das erreichen kann dann. Deshalb will ich mir da nicht allzu viel Druck machen. Ich will das einfach genießen, Spaß haben und ja, mein bestes Tennis zeigen. Und wenn ich dann verliere, dann verliere ich. Hauptsache, ich habe alles gegeben.
Genießen ist ein gutes Stichwort. Also ich war jetzt 4, 5 Mal bei den Australian Open. Habe dieses Jahr übrigens auch, weil ich eine Geschichte über Tim Pütz gemacht habe, mit deinem Coach Dominic Meffert auch zusammen beim Essen gesessen, nachdem wir das Interview gemacht haben, kurz bevor das Hauptfeld im Doppel losging. Und auch bei der Quali ist schon richtig viel los und die Australier sind ja auch sportbegeistert und total positiv. Also da kannst du dich auf ein richtig cooles Erlebnis freuen. Wir rollen das Feld mal ganz aktuell auf und gehen dann in deine Vergangenheit rein. Du kommst gerade aus Stockholm. Du hast dich erstmals für ein ATP-Hauptfeld qualifiziert nach 2 Qualisiegen. Seit wann bist du denn wieder zu Hause?
Ich bin direkt nach meiner Niederlage am Dienstag. Habe ich einen Flug gecheckt, habe einen gefunden vorabends, bin direkt ins Hotel, duschen, Sachen gepackt und los. Also ich war Dienstag, also Mittwoch früh, dann 2 Uhr war ich dann hier.
Erste Runde
Genau.
gespielt gegen Ruusuvuori, den Schweden. Ich weiß gar nicht, ob er schon Top 30 stand. Ich glaube knapp Top
Finne
30.
ist der.
Finne, was habe ich gesagt? Schwede?
Schwede, ja,
Ja,
Schwede. Aber ist alles.
in Schweden gegen einen Finn. Natürlich eines der Top-Talente weltweit. Der war jetzt ein bisschen außen vor, glaube ich, wegen Verletzungen, ist ein bisschen abgerutscht. Ergebnis liest sich sehr eindeutig. Ich habe aber nochmal nachgelesen. Du warst am Anfang eigentlich dran, hast deinen Aufschlag gehalten und hattest ein paar Mal auch 0,30. Da kamen auch ein paar HörerInnen Fragen dazu, zum Niveau, ob du gespürt hast, dass da noch was fehlt oder ob du eigentlich dran warst.
Also, man muss mehrere Sachen da berücksichtigen. Auf der einen Seite, hat er sehr gut gespielt und war sehr frisch vom Kopf her auch und körperlich. Das hat man ihm schon angemerkt. Er hat sich sehr gut bewegt. Ich war, glaube ich, da im Gegenteil sehr platt von der Birne, mental und auch körperlich. Ich hatte zwei harte Matches vorher und drei harte Wochen vorher. Ich bin ja dann direkt aus Bratislava gekommen. Beziehungsweise war ja vorher 2 Wochen auf Sand gespielt, Halbfinale, Finale, Challenger. Bin dann direkt nach Bratislava, Indoor Hardcourt. Und dann von da direkt nach Stockholm. Das heißt, ich war da schon so ein bisschen, ja, müde, würde ich sagen. Genau, aber ich fand, wie du es gerade gesagt hast, ich fand, am Anfang war ich echt dran, hatte ein paar Chancen, aber der hat es gut gemacht. Also man muss schon sagen, ich war da eigentlich chancenlos dann. Und vor allem, als er dann geführt hat, war der fast unstoppable. Aber ja, ich merke auf jeden Fall, dass Sachen fehlen. Die merke ich immer wieder. Und die muss ich halt dann im Dezember echt bearbeiten, weil das ist halt die einzige Zeit, wo ich ein bisschen Zeit zum Trainieren habe. Da wäre so Aufschlag eine Sache, ne? Das machen die Jungs alle echt viel besser, servieren alle sehr gut. Fitness ist ein Thema, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten echt ein bisschen zurückgegangen ist. Durch die ganzen Turniere, die man spielt, hat man den Fokus halt mehr auf die Matches und nicht mehr auf den Körper. Das sind so Sachen, die auf jeden Fall ja eine große Rolle spielen. Ja, und dann glaube ich, kann ich da schon mithalten. Also ist jetzt nicht so, dass ich da Angst habe und sage, ey, das Level werde ich nie erreichen. Ich meine, ich habe jetzt auch was davor bewiesen gegen Vavasuri, gegen Rudi Albot, die ja schon, Rudi Albot, glaube ich, hat ja auch, war ja auch schon jahrelang Top 100. Und habe halt auch das Potenzial bewiesen, dass ich so Leute schlagen kann. Klar, Vavasuri ist nochmal auf einem anderen Level, der gefühlt Top 30 spielt. Aber ich traue mir das zu auf jeden Fall. Nur ich muss dann noch ein bisschen hart ackern, würde ich sagen.
In deiner Antwort war jetzt schon so, so viel drin. Du hast es jetzt am Ende direkt schon angesprochen. In der Quali in Stockholm, Albot und Vavasori, Spieler mit
Genau.
absoluten Top 100, Top 150 Level, beides in 3 Sätzen, gegen Italiener sogar 3 Tiebreaks. Das heißt, war sehr
Ja.
physisch und sehr anstrengend. Dass du das Level auf jeden Fall hast, zeigst du schon das ganze Jahr 2023. Ich möchte auf einen Punkt eingehen, den Fans zwar irgendwie kennen, aber dann doch nicht so gut einschätzen können, weil du ja auch gesagt hast, du hattest anstrengende Wochen und Belagwechsel. Es ist ja durchaus so, dass du in deiner Ranking-Position, so sehr du die verbessert hast, immer noch natürlich in einer Phase bist. Früher war es zwischen Future und Challenger, jetzt ist es fast ja schon zwischen Challenger und ATP-Niveau, wo du immer sehr, sehr kurzfristig gucken musst, wo kommst du
Genau.
überhaupt rein, was kannst du spielen? Weil jetzt wird vielleicht der ein oder andere neunmal klug gesagt haben, ja, dann soll er halt nicht 3 Wochen spielen und sich auf das auf das ATP-Turnier versetzen. Das ist natürlich ein
Ja.
bisschen schwierig. Erklär doch mal, wie das zustande kommt, weil es gibt ja diese Deadline freitags abends auf, oft die dann
Genau.
für Sonntag entscheidet, und da hast du ja kaum Möglichkeiten, professionell zu planen, sowohl finanziell als auch sportlich. Brösel das doch mal ein bisschen auf.
Ja, genau das war ja das Problem jetzt zum Beispiel in Stockholm. Das war ja eigentlich gar nicht so richtig geplant. Das Problem ist halt, wie du es gerade angesprochen hast, Freitag bis 4 Uhr sind die Deadlines. Das heißt, bis dahin können die Leute noch rausziehen auf den Listen. Und genau, bis Freitag und Samstag muss ich halt schon spielen. Samstag beginnt ja die Quali bei der ATP. Nicht Sonntag wie bei den Challengern, sondern Samstag. Das heißt, ich weiß Freitag um 4 Uhr erst, okay, ich bin drin oder nicht. Und dann müsste ich da theoretisch schon irgendwo hinfliegen. Und dann hast du ja gar keine Zeit mehr zum Trainieren und alles. Deshalb habe ich dann gesagt, okay, ich riskiere es jetzt einfach. Ich war noch gar nicht in der Liste drin. Ich glaube, ich war 2 raus. Oskar Otte war vor mir in Stockholm noch drin. Habe dann mit ihm noch geschrieben, habe ihn gefragt, hey, wie sieht's aus? Was hast du geplant? Damit ich das halt besser planen kann. Und dann meinte er zu mir, dass er Antwerpen spielen wird. Und dann wusste ich, okay, ich bin 1 raus. Da sind noch 3 Spieler in dem Quali-Draw in Stockholm, die auch in Bratislava gespielt haben. Das heißt, ich habe eine gute Chance, dass ich da reinkomme. Und dann bin ich Donnerstag nach meiner Niederlage direkt nach Berlin gefahren mit dem Auto 7 Stunden. Da eine Nacht bei einem Kumpel gepennt und dann morgens von Berlin nach Stockholm geflogen. Freitag. Hab dann eine Stunde trainieren können, mit Doppeljungs, weil alles belegt war. Und hab dann Samstag direkt gespielt. Also das, wie du es gerade hörst, das kannst du gar nicht planen, ne? Gerade bei den ATPs, da musst du immer so ein bisschen aufpassen, die Listen beobachten über die ganze Woche, was da passiert, wer auf welchen Turnieren gemeldet hat, wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass man eher reinkommt und dann immer die Option frei halten.
Das ist so crazy. Also, weil ich bin auch im Tennis-Game drin und trotzdem, wenn du das jetzt nochmal so sagst, weil man hat ja sowieso schon viel Ungleichgewicht im Profi-Tennis, wenn man sich hochkämpft. Sagen wir mal so, jetzt so, wenn wir mal das Beispiel jetzt nimmt von Rusovori, ne? Steht Top 60 oder Top 50, hat einen Trainer, hat wahrscheinlich noch einen eigenen Physio dabei, ist schon 6, 7 Tage vorher da, weiß schon seit 2 Monaten seine Turnierplanung fix, weil er halt damit planen kann. Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, er hat sich das ja auch erarbeitet. Er musste ja auch
Genau.
in die Ranking-Position reinkommen. Wobei so Top-Talente natürlich ja auch von den Verbänden protegiert werden mit allem, dass sie da schneller hinkommen.
Wildcards.
Und dann sind sie auch fitter und haben auch Ärzte und sind professionell und ernähren sich gut. Und du reist einen Tag vorher mit dem Auto von Bratislava nach Berlin und hast dir den Flug wahrscheinlich im Auto gebucht oder so, ne?
Ja, hab ich sogar, nee, ich glaube sogar erst, als ich in Berlin angekommen bin. Weil ich musste abchecken, welchen Flug ich nehme, ob ich lieber den 8 Uhr Flug nehme oder 10 Uhr Flug nehme. Und habe mich dann doch für den 10 Uhr Flug entschieden, damit ich noch wenigstens 5 Stunden schlafen kann.
Finanziell wahrscheinlich auch eine Sache, ne, wenn man kurzfristig erst buchen kann, dass man natürlich einige 100 € liegen lässt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja nach Corona echt in die Höhe gegangen. Das merkt jeder Spieler. Die Flugpreise sind unfassbar. Also alles unter 300 ist echt in Ordnung. Wo du früher halt vielleicht weniger als 100 gezahlt hast. Ja, schon jetzt oft vorgekommen, dass du da eine Stunde fliegst und locker über 300 zahlen musst, weil es nicht anders geht.
Was du jetzt gut erklärt hast, ist dieses, wie du dich auch absicherst. Du hast Oscar Otte in der WhatsApp geschrieben, hey, fliegst du denn oder nicht? Du guckst in die anderen Draws rein und so weiter. Kann man durch diese, ich nenne es jetzt mal despektierlich, Bauerntricks, die man sich erarbeitet hat, kann man da immer gut absichern, dass alles gut geht? Oder warst du auch schon in Situationen, wo du wohin geflogen bist und konntest nicht spielen?
Ja gut, das war jetzt zum Beispiel Glück in Stockholm, ne? Also ich wusste, ich bin eins raus, aber es hat halt keiner mehr zurückgezogen. Bis Freitag 3:30 Uhr, glaube ich, hat keiner mehr rausgezogen. Da hatte ich schon ein bisschen Bange, weil ich war ja schon da. Und dann hat noch Lukas Klein gespielt in Stockholm. Sorry, nicht in Stockholm, in Bratislava. Und der hat dann Gott sei Dank abgesagt. Aber der hätte theoretisch, wenn er verloren hätte, hätte er immer noch nach Stockholm fliegen können und dann am nächsten Tag spielen können. Also wie gesagt, das war Glück. Es gab nur einen Alternate und das war ich. Aber ich muss gerade überlegen, ob das schon mal vorgekommen ist. Ob ich irgendwo bei einem 250er war und nicht reingekommen bin.
Also ich habe zumindest weil ich habe mich ja vorbereitet, Hashtag professionell,
Ja, sehr gut.
in einem anderen Podcast, ich nenne auch gleich noch den Namen, ich habe es mir aufgeschrieben, ich finde es gerade noch nicht, hast du eine ganz vogelwilde Geschichte von der Turnierreise nach Spanien erzählt. Mit Taxistreik und allem drum und dran.
Ach so, das, ja, das werde ich nie vergessen. Ah, geil.
Magst du das nochmal kurz ausführen, weil das fand ich sehr, sehr cool. Also nicht cool, aber es zeigt halt, wie es gehen kann.
Ja, das war mein Horrortrip, also das weiß ich noch. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie es war, genau. Ich bin da nicht reingekommen. Das war früher noch anders, das System. Da musste man bis 9 Uhr abends Samstag musste man vor Ort sein und sich einzahlen auf der Liste. Also das ging nicht über WhatsApp, das war ja noch vor Corona. Das heißt, man musste genau vor Ort sein auf der Anlage, sich einzahlen und dann kommt man rein bis, ich glaube, 7 Uhr oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendeine Zeit
Also
war das abends auf jeden Fall.
physisch anwesend sein vor Ort.
Genau, da reicht keine E-Mail, auch keine WhatsApp, du musst vor Ort sein. Ich habe dann Samstag, glaube ich, früh den Flug gehabt von Frankfurt nach Madrid. Glaube ich jetzt, auf jeden Fall nach Spanien. So, und dann bin ich morgens in den Zug. Hatte echt alles geplant. Also ich hatte da genug Zeit, dass ich da 2 Stunden, 3 Stunden vorher noch am Airport bin und meinen Flug auch alles kriege und sowas. Also da war ich schon gut vorbereitet. Genau, bin dann im Zug und dann, wie es jeder kennt, Deutsche Bahn, gab es da ein Problem. Einfach stehen geblieben, mit dem Zug nicht bekommen, dann den Anschlusszug nicht bekommen, dann stehen geblieben, also hin und her rumgelaufen, alle Leute gefragt, keiner wusste, was abgeht. Ja, und dann bin ich dann, ich glaube, mein Flug war um 11 oder so und bin dann 20 vor 11 da gewesen erst. und habe dann Terror geschoben, bin dann rein, habe gesagt, ey, ich muss meinen Flug erwischen zum Check-in, das war schon geschlossen. Haben die gesagt, ja, geh schnell durch die Kontrolle, vielleicht kriegst du ihn noch, geh da durch mit den ganzen Sachen. Und ich so, ja, kann ich da überhaupt durch mit meinen ganzen Sachen? Ich habe Flüssigkeiten drin, Koffer und alles. Sagt, ja, geh da schnell durch, lauf da durch. Bin dann durch mit meiner Tennistasche, mit meinem Koffer, hab alles nochmal, musste nochmal alles rausschmeißen, ne? Die nehmen mir da keine Rücksicht. Ja, hat mich dann noch Zeit gekostet, bin gelaufen wie ein Verrückter, geschwitzt und alles. Also das war eine richtige Kondi-Einheit. Genau, zum Gate gelaufen, mit noch einem Paar zusammen. Ein Junge und ein Mädel, die waren auch noch mit mir. Die mussten dann auch erwischen, auch zu spät gekommen. Sind wir da hingelaufen und die schließt vor unseren Augen die Tür. Und wir so, wir müssen da rein, das ist unser Flug. Sagen, ja, tut mir leid, ich habe die Tür schon geschlossen, es geht nicht. Ja, lassen Sie uns doch jetzt einfach kurz durch. Nee, tut mir leid, geht nicht. Also die war sehr stur. Wir noch mal eine 20 Minuten mit der diskutiert. Die wollte es aber nicht, keine Ahnung, was mit der los war. Ja, das Mädel dann, das Paar, mit denen ich dann da war, die hat dann auch angefangen zu heulen und so. Wir mussten dann nochmal zurück. Dann nochmal zurück, nochmal raus aus der Kontrolle, dann nochmal Flug gebucht, 2 Stunden später. Den Flug dann aber bekommen, Gott sei Dank. Bin dann irgendwann um, sagen wir jetzt mal, das Sign-in war um 7, bin dann um 5 angekommen in Spanien am Airport. So, komm dahin, denk mir, okay, ich fahre jetzt 1 Stunde Taxi, das schaffe ich. Hab dann noch 1 Stunde Zeit. Geh dahin, gucke, alles, alle Leute voll, alles, alle Leute auf den Straßen machen Randale. Ich denke mir, was geht hier ab? Bin ich jetzt hier im Krieg oder so? Sehe nur noch, wie die Leute auf den Taxifahrer springen und den fast vermöbeln, also richtig krass. Und dann habe ich ein paar Leute da gefragt, meinen, ja, ist Taxistreik und Uberstreik, die wollen das nicht. Die wollen nicht fahren, die wehren sich gegen jeden. Und es gab Taxifahrer, die natürlich ein bisschen Geld machen wollten und dann Leute mitnehmen wollten, aber das haben die einfach nicht erlaubt. Und ich bin dann stehen geblieben, habe jeden einzelnen Taxifahrer gefragt, ja, so tut mir leid, tut mir leid. Und dann habe ich einen Taxifahrer gefunden, dem ich ein bisschen signalisiert habe, dass ich echt dringend irgendwo hin muss. Und der mir dann mit seinen Augen vermittelt hat, geh da hin. So, weißt du, der hat mir mit seinen Augen gesagt, geh da hinten hin. Dass die Leute das nicht sehen, dass sie nicht auf uns draufspringen, wenn ich dann im Taxi bin. So, und er hat mich halt in der Autobahn geschickt, ne? Ich war dann auf einer Autobahn. Also ich stand dann auf der Straße mit Koffer und Tennistasche und habe halt dann auf den gewartet.
Entschuldigung, dass ich
Hab
lache,
halt dann auf den. Ja, alles gut. Ist ja letztens lustig. Damals war es nicht so lustig, aber jetzt muss ich auch drüber lachen. Also ich war dann einfach auf der Autobahn, habe dann gewartet, bis der kam. Weil der hatte ja auch Angst, ne? Die Leute waren da echt geisteskrank drauf. Die haben den da fast zusammengeschlagen, wenn er jemanden mitgenommen hat.
verstehe.
Und dann bin ich da 15 Minuten Richtung Autobahn gelaufen, an der Leitplanke da entlang. Und habe dann auf den gewartet und dann kam er halt aber auch wirklich. Dann kam er wirklich, hat mich mitgenommen. Das rechne ich dem hoch an, habe dem auch Trinkgeld gegeben. Aber es war sehr teuer, es glaube ich 130 Euro oder so. Ja, dann hat er mich dahin gebracht. Und das hat ja alles gedauert, ne? Also ich hatte ja noch, wie gesagt, 1 Stunde Zeit eigentlich, aber ich habe da 1 Stunde gebraucht, bis ich irgendeinen Taxifahrer gefunden habe. Hat alles gedauert und 7 Uhr war Sign-in und ich war 5 nach 7 da und die sagen mir, tut mir leid, du bist 5 Minuten zu spät. Das kann jetzt nicht sein, oder der wollte mich verarschen. Sondern kam dann nochmal nach 20 Minuten der Tournament Director und hat mir gesagt, Junge, komm, kriegst eine Wildcard, wir hatten noch eine frei, hast du echt Glück gehabt. Also hat er mir noch eine Wildcard gegeben, konnte dann Sonntag früh spielen. Aber ich war so matsch, ich habe 5-4, 40-0 geführt im ersten, 3 Satzbälle gehabt, mach das Spiel nicht und verliere 7 Spiele, nee, 8 Spiele in Folge. 7-5, 6-0 und bin direkt heim. Ich wollte mehr. Das war hardcore. Das
Das
war
ist,
mein Horrortrip.
liebe Advantage-Hörerinnen, Profi-Tennis in 2,5 Minuten zusammengefasst auf dem Zwischenlevel, auf dem du zu dem Zeitpunkt warst. Stopp, Lob und Cappuccino heißt der Podcast, wo du auch diese Anekdote erzählt hast. So fair möchte ich sein, die auch zu nennen. Da hast du auch einen ganz coolen Eindruck hinterlassen. Wer dann noch nicht genug hat nach den 1,5 Stunden mit uns, kann da auch noch mal reinhören. Ich habe es eingangs erwähnt, du bist in der Phase deines Lebens, was das Tennis angeht, 7-mal mindestens Halbfinale Challenger gespielt dieses Jahr, seit März alleine, 2-mal Finale, auch schon Top 100 Spieler geschlagen dieses Jahr. Aber, und wenn wir jetzt mal zu den Anfängen zurückgehen, sah eigentlich die Lebensgeschichte des Teenager Benjamin Hassan nicht vor, Profi Spieler zu werden. Und das hast du selbst gesagt. Dein Papa ist Tennislehrer. Du hast sehr, sehr
Genau.
viel trainiert, bis du so 11, 12 warst. Natürlich, wenn der Papa
Genau.
Tennistrainer ist, natürlich dann auch sehr, sehr gute Technikschule genossen,
Ja.
dass du ein gutes Level erreicht hast. Aber dann mit 12, 13 so ein bisschen die Lust verloren an Tennis mit Leistungssportgedanken. Erklär doch mal, war das ganz normal, so dieses Teenager-Dasein, sind andere Dinge wichtiger oder wie ist das damals so in deinem Kopf entstanden, dieser Wechsel von viel trainieren als Kind zu Tennis ist nur noch so ein bisschen nebenher Hobby, Spaß?
Also ich kann dir gar nicht sagen, wie das passiert ist. Also was dann der Auslöser war, dass ich gesagt habe, ey, ich habe nicht mehr so Lust auf Tennis. Ich kann dir nur sagen, dass es dann irgendwann so war mit 12, 13. Also wie gesagt, bis 12 habe ich echt noch viel trainiert und auch Jugendturniere gespielt. Nie
Was
jetzt
bedeutet denn
international.
viel?
Ja, bestimmt 4, 5 Mal die Woche. Ne? Also das war auf jeden Fall drin und ich habe auch dann Jugendturniere gespielt, aber jetzt nie so TEs oder sowas. Also ich wusste bis vor kurzem noch gar nicht, was das ist. TEs habe ich noch nie gespielt. Immer nur so Rheinland-Pfalz-Meisterschaften, dann so DTB-Jugendturniere. Ich glaube, ich habe einmal oder zweimal die deutschen Meisterschaften gespielt. Einmal in Ludwigshafen, einmal in Essen in der Halle. Genau, aber dann kam es irgendwie dazu, dass ich nicht mehr so Lust hatte. Dann irgendwie. Ja, was heißt, ich habe mich nicht auf andere Sachen konzentriert, sondern ich habe einfach gechillt. Ne? Ich war Schüler, habe nicht viel gemacht, zur Schule gegangen, mein Abitur gemacht. Ja, was habe ich denn nach dem Abi noch gemacht? Freies soziales Jahr habe ich nochmal ein Jahr gemacht, weil ich nicht genau wusste, was ich so wollte. Und dann habe ich nochmal angefangen zu studieren. Also der Plan, Tennisprofi zu werden, war gar nicht da.
Und in all diesen Jahren, wie viel Tennis hast du gespielt? Also in der Woche?
Also nach 12, meinst du?
Ja, genau, so in dieser Phase, die du gerade beschrieben hast, wo
Ja,
Tennis so nebenher lief.
da habe ich zwei, höchstens dreimal die Woche gespielt, aber halt auch wirklich hobbymäßig, ne? Also mit LK8ern, 9ern, 10ern, das waren damals die Herrenmannschaften.
Ja, du hast noch sehr lange in deinem Heimatverein gespielt, in Neuwied, ne?
Genau, TC Neuwied, genau. Da, aber jetzt, also kann man nicht Training bezeichnen, das war eher so Hin- und Herspielen. Mal ein Elfer hier, ein Sätzchen, ein Doppel, sowas halt, ne?
Was hattest du für ein Niveau zu der Zeit?
Ich muss sagen, ich war echt, also ich war zu gut dafür, dass ich nichts gemacht habe. Das war ja das Problem, das haben mir viele Leute nicht geglaubt. Dann bin ich irgendwie auf die Rheinland-Meisterschaften oder Rheinland-Pfalz-Meisterschaften gefahren und ja, du lügst doch, du trainierst doch die jeden Tag. Und so, ja, wenn du denkst, dann nicht viel Spaß. Aber ich war echt zu gut dafür, dass ich so wenig gemacht habe.
Wenn ich da mal kurz einhaken kann,
Ja, gerne.
Talent und ich habe auch natürlich mit ein paar Leuten vorher gesprochen und ich habe auch ein paar Pressekonferenzen von dir gesehen, wo man auch sieht, dass Leute über dich sagen, dass du sehr, sehr gute Hände hast, Touch und Ballgefühl und Abilities. Aber Talent ist ja das eine. Was würdest du sagen, was hat dich auf dieses sehr hohe Grundniveau gebracht? War das das frühe Training mit deinem Vater oder einfach Augen-Hand-Koordination auf einem brutal hohen Level, was dir so ein bisschen, nennt's jetzt mal Gott gegeben, da war. Wie
Ja,
würdest du das
ich
erklären?
glaube, das ist eine Kombination aus allem. Ne? Ich meine, mein Vater hat mich technisch sehr gut geschult. Das heißt, ich konnte früh eigentlich jeden Schlag schon. Dann kommt halt noch dazu, dass ich das Talent von ihm hatte. Ne? Mein Vater war ja auch selber ein guter Spieler früher, mit sehr viel Touch. Der hat ja auch Davis Cup für den Libanon gespielt. Und also wie gesagt, ich konnte halt jeden Schlag und ich habe auch sehr schnell schon gespielt. Deshalb war es für mich jetzt von der Tennisweise jetzt nicht so schwierig, in das Profileben einzusteigen. Weil das war alles schon da. Mir hat halt nur noch das Professionelle gefehlt, das Außenrum, Fitness, Konstanz in mein Spiel reinbringen. Das waren so die Sachen, die eher schwieriger für mich waren. Aber dass ich jetzt zum Beispiel ein gewisses Tempo nicht spielen konnte oder sowas, das Problem hatte ich nie.
Und also wusstest du zu diesem Zeitpunkt, wie gut du eigentlich bist? Also hast du das selbst verstanden? Weil
Ist eine gute
ich frage natürlich aus
Frage.
dem Grund, weil dass jetzt jemand noch mit 18, 19, 20, wir kommen gleich darauf, wie das kam mit der Wildcard in Koblenz und so, aber dass jemand jetzt nach so einer langen Pause dann noch mit 18, 19, 20 sagt, so, jetzt greife ich nochmal an und arbeite mich ins Profitennis hoch. Wenn das 100 Leute probieren, die irgendwie auf verschiedenem Niveau Tennis gespielt haben und in der Jugend ein bisschen haben schleifen lassen, dann schaffen das wahrscheinlich nur eins oder zwei maximal, ne?
Ja, es ist eine gute Frage auf jeden Fall. Also, auf der einen Seite wusste ich, dass ich gut bin, aber auf der anderen Seite habe ich auch gegen Leute verloren, wo ich gedacht habe, ey, das kann nicht sein. Aber einfach, weil die halt konstanter waren, ne? Also, ich war halt so wechselhaft, ich konnte an einem Tag konnte ich jeden schlagen und am anderen Tag konnte ich halt gegen jeden verlieren auch.
Verstehe.
So, deshalb war es immer so ein bisschen 50-50 bei mir. Ja,
Und
weil ich halt auch zu wenig Training hatte.
dein
Zu
Vater
der Zeit.
als ehemaliger Davis Cup Spieler und Tennistrainer, welche Rolle hat der eingenommen? Hat er dich komplett in Ruhe gelassen oder hat er ab und zu mal so gepiekst und gesagt, so Junge, du könntest eigentlich?
Naja, gut, ich habe ja Geschwister, die alle sehr, auch sehr talentiert waren, aber auch alle sehr faul waren, wie ich damals.
Okay.
deshalb glaube ich, war der das schon gewohnt. Aber nee, der hat mich sehr in Ruhe gelassen.
Okay.
Genau,
Also
hat er mich sehr in Ruhe gelassen. Also der hat bis 12 noch, hat er mit mir viel gemacht, weil ich das auch wollte. Und dann, als ich das nicht mehr wollte, dann hat er es auch gemerkt.
gibt's ja im Profi-Tennis oder generell im Tennis auch, ne? Eltern, die das vielleicht ein bisschen zu sehr wollen.
Ja, auf jeden Fall, aber da war er nicht so einer.
Wahrscheinlich ist es auch so, ist ja, man kann immer viel sagen, ja, hättest du früher, aber vielleicht auch als jemand, der viele Erfahrungen machen wollte, hättest du vielleicht, wenn du deine Jugend mehr trainiert hättest, dann vielleicht mit 16, 17 auch hingeschmissen. Man weiß ja nie, ne? So
Genau,
wie.
das ist ja das, was ich denen auch immer sage, ne? Wie viele, wenn die mich wieder sehen, sagen die, ach, hättest du mal früher Gas gegeben und du hast so ein Talent, alles vergeudet. Und ich denke mir, ja, aber also da hätte ich mich halt verletzen können mit 15, 16, ich hätte ausgebrannt sein können, ich hätte gar keinen Bock mehr auf den Sport haben können, nicht mehr zurückkommen können. So hätte man das ja auch sehen können, ne, theoretisch. Deshalb hätte, Fahrradkette.
Und natürlich hattest du eine ganz andere Jugend und ein normales Teenagerleben, sehr wahrscheinlich. Also wir kennen uns nicht, aber ich kenne ja viele Tennisprofis und gerade die Top-Jungs, die früh hochkommen, die schon sehr früh professionell aufgestellt sind, ohne jetzt Namen zu nennen, aber da fehlt es dann mit 17, 18, 19, 20, 21 auch mal an diesen berühmten Social Skills. Wo man merkt, die waren halt nicht irgendwie mit Freunden weg, haben ihre Erfahrungen machen können. Das meine ich gar nicht, ne, negativ, ne? Weil sie halt sehr
Nee, klar, aber ist ja normal.
fokussiert waren auf ihren Sport. War das bei dir so, dass du eine ganz, ganz normale Jugend hattest und feiern gehen konntest und deine Erfahrungen positiv wie negativ machen konntest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte eine ganz normale Kindheit.
Cool.
Schule, Freunde, Feiern.
Und
War alles ganz normal.
Tennis nebenher als Hobby, das einfach dich
Tennis als
erfüllt.
Hobby. Genau, Tennis als Hobby, wenn ich Bock hatte, habe ich gespielt.
So, und
Also
dann
ganz simpel.
kam es ja so ein bisschen das Schicksal dann doch mitgespielt, dass ein neues Challenger-Turnier in Koblenz ins Leben gerufen wurde, 2017. Und du natürlich gar kein Ranking hattest, was eigentlich das in Ansätzen erlaubt hätte, dort mitzuspielen, aber als Lokalmatador wurde dir eine Wildcard angeboten.
Genau. Wildcard angeboten mir, Jan Czojnski und Florian Broska, das weiß ich noch, 2017.
Als dir die angeboten
Und
wurde,
ja.
Benjamin, was war dein erster Gedanke?
Ja, ich hatte Bock.
Sofort, sofort?
Ich habe mich gefreut, ja.
Okay, weil hätte ja auch,
Weiß
also
nicht
es
warum,
gibt ja immer
aber.
Menschen, die sehen Glas halb voll und Menschen ein bisschen so Glas halb leer, die dann sagen, oh mein Gott, da lasse ich mich aber nicht abschlachten vor meinen Freunden zu Hause oder so, ne?
Nee, davor hatte ich nie Angst. Also sonst hätte ich auch gegen Roseburi nicht gespielt. Da
Das
wurde
stimmt.
ich auch abgeschlachtet.
Ja, aber das Mindset, ich meine, das ist ja total positiv, das muss man ja erstmal haben, auch zu sagen, dass die Erfahrung nehme ich jetzt auf jeden Fall mit.
Ja, auf jeden Fall. Nee. Also ich habe mich da gefreut drauf. Ich wusste halt nur, dass ich mich da ein bisschen vorbereiten muss drauf, ne?
Wie viel Zeit hattest du denn? Also wann hat man dir denn mitgeteilt, dass es diese Möglichkeit gibt?
Ich glaube, damals war das früher, das war im Januar, glaube ich, und ich wusste im Dezember Bescheid.
Okay.
Also ich habe einen Monat so trainiert, ein bisschen mehr, vielleicht einen Monat und eine Woche oder so.
Und wie viel?
Das ist eine gute Frage, ist ja schon länger her, ne? Auf jeden Fall mehr als sonst, aber weniger als norm als jetzt, würde ich sagen.
Am Ende des Tages, lieber Benjamin, ist es auch egal, wie viel du trainiert hast in diesen Wochen davor. Fakt ist, dass du in der ersten Hauptrunde gegen den Russen Gabashvili sehr, sehr gut mitgehalten hast, sogar geführt hast und dann in drei Sätzen noch verloren hast. Wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich jetzt als Journalist würde sagen, wahrscheinlich aufgrund von physischen Nachteilen.
Ja, auf jeden Fall. Das war fitnessbedingt. Also, ich habe ja ein sehr unorthodoxes Spiel. Ich habe ja sehr viele Überraschungen, Stoppbälle und gehe dann ans Netz und ich spiele halt untypisch. Und da war der, glaube ich, auch ein bisschen überrascht und habe den dann 6-3 überrollt erstmal. War dann auch mit Break vor im zweiten, bis dann komplett meine Fitness versagt ist. Ja, aber ich glaube auch, das war alles ein bisschen, das war alles tough für mich, ne? Viele Leute, viele Freunde da am Zugucken, noch nie gewohnt so richtig in einem großen Stadion. Und wie gesagt, beim Training habe ich auch nicht professionell trainiert, ich habe einfach mehr gespielt. Aber es war jetzt kein professionelles Fitness oder irgendwelche besonderen Drills, die ich gemacht habe. Ich habe einfach mehr gespielt. Das war meine Vorbereitung auf die Women's Open.
Es ist ja, also du hast vollkommen recht, natürlich warst du nicht fit und du hast natürlich in den letzten 6 Jahren einiges über Profi-Tennis gelernt und was dazu gehört, um in diese Ranking-Position vorzubrechen, in denen du jetzt bist. Auf der anderen Seite ist gerade dein erster Gegner natürlich auch kein unbeschriebenes Blatt. Gabashvili ist 3 Jahre später 20 Monate wegen Dopings gesperrt worden. Von
Echt?
der, ja, der ist seit
Ah, wusste
2000.
ich gar nicht.
Ah, das wusste ich gar nicht. Der ist seit
Nee.
2021 raus. Der hat auch, also der ist gesperrt wegen Matchfixing und Dopings.
Ach, krass.
Also die ganze Palette. Und Furosemid habe ich gerade nochmal nachgelesen. Im deutschsprachigen Raum zum Beispiel als das Medikament Lasix bekannt, wird gemeinhin zum Volksmund als Entwässerungsmittel bezeichnet. Ist auf der WADA-Liste, genau, ist
Okay, wusste
positiv
ich nicht.
getestet worden und spielt kein professionelles Tennis mehr. Das ist natürlich die Extreme in der einen Richtung. Worauf ich aber hinaus will, Benjamin, ist natürlich, dass du dann in den ersten Jahren dich natürlich peu à peu professionalisiert hast, aber natürlich auch sehr schnell gemerkt hast, dass die Jungs nicht nur Tennis spielen können, sondern natürlich auch brutal fit sind, ne?
Ja, also ich meine, das war ja so ein bisschen die Motivation, dass ich schon angefangen habe, professionell zu spielen, 2017. Habe ja noch studiert zu der Zeit, als ich gegen Gabashvili gespielt habe und habe dann Ende des Jahres oder Mitte Ende des Jahres habe ich dann gesagt, okay, komm, ich will das mal versuchen. Ich hole nochmal alles raus, ich will nichts bereuen. Und habe mich dann exmatrikulieren lassen hier in Koblenz von der Universität und habe gesagt, okay, ich versuche es mit Tennis. Und dann ging es aber auch relativ schnell eigentlich. Ich habe dann echt gut gespielt. Ich habe ja dann Ende 2017, glaube ich, mein erstes Future außerhalb von Deutschland gespielt, also mein erstes Turnier außerhalb von Deutschland gespielt. Und habe dann direkt Finale gespielt, das weiß ich noch, gegen Marvin Nitushil, der jetzt auch ab und zu mit Profi reist.
Ja, der war vor 6 Wochen hier zu Gast, als Trainer
Ah, geil.
das war auch eine sehr schöne
Geil.
Folge. Ja, der ist ein ganz, ganz, ganz
Ja.
cooler Typ.
Ja, Marvin
Hat
ist ein cooler
leider,
Typ, ja.
der Körper hat leider bei ihm nicht mehr mitgemacht.
Ja, ich sehe ihn ja noch ab und zu. Ich habe ihn noch gesehen in der Liga auch. Das hat der Labrumriss, glaube ich, gehabt, ne?
Ja,
Hüfte
genau.
oder
Ja,
Schulter, ich weiß es nicht mehr. Genau, ja, auf jeden Fall ein cooler Typ. Richtig lustiges Match gehabt. Ja, und dann ging es halt relativ schnell. Dann Doha nochmal eins, ein Future gewonnen, haben wir Finale gespielt und dann stand ich halt schon 500, 218, ne?
Aber was war das,
Und das war ja.
jetzt kommt so eine dumme Journalistenfrage, aber was war das für ein Gefühl, zu merken, ich mache eigentlich noch gar nicht so viel und ich halte hier mit den Jungs mit, die auf 400, 500, 600 stehen und sich ziemlich anstrengen?
Also so weit habe ich gar nicht gedacht. Ich fand es einfach nur
Okay.
cool, dass ich jetzt sagen kann, ich bin so 500 der Welt. Das
Ja,
fand ich halt
verstehe.
cool damals. Das weiß ich, aber ich habe jetzt nie so weit gedacht, dass ich gesagt habe, keine Ahnung, ich bin besser als die ohne Training oder so. Also was habe ich jetzt nicht gedacht. Aber ich fand es einfach cool zu sagen, hey krass, ich bin einer der besten 500 Spieler der Welt. Das weiß ich noch, das fand ich damals ganz cool. Ah,
Wann?
da war ich ja auch, wie alt war ich da? 22. Wo 17, 22 war ich da.
Ja, 6 Jahre
Also habe
jetzt
ich ja
her.
angefangen erst, ne?
Wann kam so diese stetige Weiterentwicklung auch im Kopf und so der Faktor, okay, ich glaube, ich brauche einen Coach, okay, ich glaube, ich muss irgendwie physiomäßig betreut werden, okay, ich glaube, ich muss Fitnesstraining machen. Wann kam das alles für dich?
Das kam alles dann 2018, dann habe ich das entschieden, genau, dann habe ich den Meffi, also den Dominik Meffert, der kam dann nach Koblenz, hatte mich und den Konstantin Schmitz damals, der hat ja auch noch dann Profi gespielt oder Profi versucht, genau, uns trainiert und hat dann noch ein bisschen Verbandstraining gemacht und mein Fitnesstrainer ist immer noch der Bruder vom Konstantin Schmitz, der Frederik, mit dem ich noch zusammenarbeite. Genau, das kam alles dann zusammen und seitdem arbeiten wir zusammen.
Wie hast du es finanziell hingekriegt? Also du hast zwar gesagt, du hast sehr schnell sehr gut gespielt, aber jetzt wissen wir beide, dass das natürlich auf Future Level
Bringt nichts,
nicht viel
ja.
bringt. Wir müssen das jetzt auch im
Ja.
Podcast nicht mehr groß ausführen. Meine HörerInnen, die wissen, dass man ein Minusgeschäft macht, wenn man nicht mindestens Halbfinale, Finale erreicht. Das gilt auch noch auf Challenger-Ebene manchmal noch. Aber wie hast du es gemacht? Hast du ein bisschen was erspart gehabt? Hast du einen Kredit aufgenommen? Wie hast du dir das so erarbeitet, also Zeit erarbeitet, sage ich mal?
Ja, also ich hatte was erspart gehabt davor, vor der Karriere. Das habe ich natürlich dann benutzt alles. Und was halt dann viel geholfen hat, war die Liga, ne, in Deutschland. Die hilft halt dann. Das
Genau,
sind ja diese 8 Wochen, wo wir halt dann finanziell Hilfe kriegen vom Verein, wo wir dann dafür spielen. Das hat so vielen Spielern geholfen. Also ohne die Liga hätten viele Spieler das nicht geschafft.
Du
Und dann
hast,
muss man auch sagen, Und da muss man auch sagen,
lass mich
ach
ganz
sorry,
kurz
ja.
nur, lass mich ganz kurz nur erwähnen, der Vollständigkeit halber, bis
Ja.
2019 zweite Bundesliga für Ludwigshafen, ne? Und
Genau.
seitdem mal von Corona-Pausen natürlich abgesehen für Kurhaus Aachen, ist das richtig? Ja,
Genau, immer noch,
genau.
ja.
Ja. Das wollte ich nur erwähnen, weil dann kommen,
Ja, alles gut.
sonst bekomme ich immer die Fragen.
Ja, alles gut. Nee, gar kein Stress. Ja, genau, also die Liga ist halt sehr wichtig für uns, weil wir da halt ja, Geld kriegen und damit so besser planen können, unsere Turniere finanzieren können. Aber sonst ist es schwierig, vor allem mit Sponsoren ist es schwierig, vor allem, wie du es gerade gesagt hast, mit Futures, wo du halt das Hotel selber zahlen musst. Dann kommen immer noch so Nebenkosten wie Schlägerbespannen kommen dann auf. Dann hast du noch nicht gegessen. So Sachen halt, ne? Was halt auf den Challengern schon besser ist, weil das Hotel dir da bezahlt wird von der ATP. Wichtigste habe ich gerade vergessen, die Flüge, was ich am Anfang aber schon angesprochen habe, die sind ja immer noch teuer. Das sind alles Sachen, die du selber zahlen musst. Und dann gab es auch viele Jahre, wo ich ja von meinem Vater Geld bekommen habe, der mir das geliehen hat.
Klar,
Und da kenne ich auch noch viele andere Spieler, die Hilfe von den Eltern kriegen. Oder bekommen haben.
ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber bist du jetzt in einer Ranking-Position, in einem Moment in deinem Leben, wo du so verdienst, dass du deine Sorgen alle bezahlen kannst und vielleicht auch das Geld zurückzahlen kannst schon, oder ist das jetzt gerade so an der Schwelle?
Also ich kann auf jeden Fall Tennis spielen, ohne mir Sorgen zu machen. Aber ich kann nichts zur Seite legen oder sonst was.
Ja,
Also ich kann mir sparen oder ich kann mir jetzt keine Ahnung, ich kann mir kein Haus kaufen oder sonst was. Aber ich kann das.
was gab's denn jetzt für erste Runde ATP? Du hast jetzt dein erstes Hauptfeld gespielt, durch die Quali gekämpft,
Genau.
mit drei brutal engen Spielen, die Kraft gekostet haben. Was gab es?
Ja,
Hast du schon das Sheet
das
bekommen?
ist. Nee, noch nicht, aber ich weiß das. Das müssten 7.000 sein.
Brutto natürlich.
Ja,
Ja,
genau.
das muss man nämlich auch immer dazu sagen. Das
Das ist halt das
Preisgeld.
Krasse bei den ATPs, da ist das Preisgeld halt viel höher, ne?
Ja.
Also zu den
7.000.
Challengern jetzt, ne?
7.000 bekommst du nicht in einem Challenger-Finale, ne?
Nee.
Ja.
Challenger-Finale müsste ich jetzt nachgucken, was ich da bekommen habe. Wahrscheinlich 4 oder 5.
Und dann könnt ihr euch ja, liebe Hörerinnen, hochrechnen. Flüge, okay, du hast erzählt, Hotel wird bezahlt bei Challengern.
Hotel wird bezahlt.
Wenn man professionell sein will, hat man vielleicht noch einen Coach dabei, den man.
Ja gut, wenn du einen Coach dabei hast, dann kannst du schon mal davon ausgehen, bei Challengern, dass du Minus gehst.
Ja.
Also bei Futures gehst du richtig Minus und bei Challengern wirst du wahrscheinlich Minus gehen oder vielleicht auf Null mit Coach.
Welche Regelung hast du
Aber
denn mit Dominik getroffen? Arbeitet ihr ein paar Wochen im Jahr zusammen? Arbeitet ihr nur an der Basis zu Hause zusammen, wenn du keine Turniere spielst? Wie ist das bei euch?
also mit Messi muss ich ja so sagen, wir haben uns jetzt vor einem Monat ungefähr haben wir uns getrennt.
Ah,
Also wir
okay.
arbeiten nicht mehr zusammen,
Das wusste ich nicht. Okay.
aber ist alles gut. Also wir sind im guten Auseinander oder wir schreiben immer noch. Es kann auch sein, dass wir wieder anfangen. Es war nur halt die Sache, er ist ja immer nach Koblenz gekommen von Köln
Ja.
und hat halt auch zwei Kinder zu Hause und wollte sich das nicht mehr antun. Dann 2 bis 3 Mal die Woche immer nach Koblenz, morgens um 7 und dann ist er erst um 10 Uhr abends daheim. Das war ihm sehr anstrengend und das habe ich auch verstanden, das ist gar kein Problem. Aber wir hatten immer sehr viel Kontakt. Das Problem ist halt nur, wie gesagt, ich konnte finanziell ihn nicht mitnehmen. Das war das Problem. Aber deshalb hat er immer mit mir Kontakt gehabt. Wir haben immer geschrieben, telefoniert, Matchvorbereitungen, sowas gemacht, ne?
Sehr gut. Ihr wisst das, liebe HörerInnen, man darf eigene Fragen stellen in diesem Podcast ab dem 5 € bzw. 7 € Pledge bei www.patreon.com/advantagepodcast. Ab 5 € gibt es die Folge zuerst und in ganzer Länge, 2 Tage später, kommt die Folge dann in verkürzter Länge, in etwas verkürzter Länge, for free überall online auf Spotify, Apple und allen anderen Podcast-Anbietern und Patreon Philipp, der dich auch immer wieder gefordert hat, Benjamin, ist also ein Benjamin Hassan Ultra, hat gleich die Chance genutzt und hat 4 Fragen gestellt. Eine habe ich bereits gestellt, aber die zweite Frage wäre, was glaubt er? Also erstmal soll ich dich schön grüßen. Du bist sehr
Grüße
sympathisch und
zurück.
er hat geschrieben, habe mit ihm schon mal einen Podcast gehört, war da mega sympathisch. Seitdem habe ich ihn noch intensiver verfolgt. Mega gut die Entwicklung. Mich würden folgende Sachen interessieren. Erstens, was glaubt er, warum es aktuell so gut läuft? Hat er in den letzten 1, 2 Jahren noch mal etwas verändert und trägt das jetzt seine Früchte oder weiß er selbst gar nicht so genau, woran es liegt? Und gute, harte Arbeit zahlt sich einfach jetzt irgendwann aus.
Also erstmal danke, Philipp. Vielen Dank für deinen Support. Die Frage ist sehr gut. Die Antwort ist schwierig, weil ich selber nicht genau weiß. Also ich habe jetzt, würde ich sagen, nicht viel besser gespielt dieses Jahr und nicht viel anders gemacht als auch die anderen Jahre zuvor. Vor allem zum Beispiel, weil ich keine Vorbereitung hatte, Ende letzten Jahres Knieprobleme gehabt habe, einfach nach Thailand dann gefahren bin, geflogen bin. Und wie gesagt, also ich war auf das Jahr gar nicht vorbereitet. Aber was ich, glaube ich, dieses Jahr besser gemacht habe als die Jahre zuvor, ist einfach, ja, enge Spiele zu gewinnen oder Spiele zu gewinnen, obwohl ich mich nicht so gut gefühlt habe an dem Tag. Also das war, glaube ich, das, was mir so am meisten geholfen hat. Ich habe viele Matches gewonnen, obwohl ich schlecht gespielt habe, obwohl ich, ja, mich nicht gut gespürt habe. Aber ich habe trotzdem irgendwie geschafft, auf dem Feld Lösungen zu finden, Schwächen des Gegners zu finden und die zu benutzen und dann das Spiel noch zu gewinnen.
Winning ugly.
Ja, genau, winning ugly. Und ich war halt auch in den engen Situationen, war ich echt dieses Jahr sehr gut. Also das muss ich selber mal sagen. Ich habe gestern noch irgendwie eine Statistik gelesen. Ich hatte 33 Tiebreaks dieses Jahr und habe 26 davon gewonnen. Und das hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Also ich habe 26 gewonnen, 7 verloren.
Also
Genau, woran es liegt,
ich bin
weiß
nicht
ich auch
gut in
nicht, ne?
Prozentrechnung, aber es ist deutlich mehr als die Hälfte.
Ja, das ist deutlich. Ich glaube, wir sind beide mathematisch auf dem gleichen Level. Wir sagen ein bisschen mehr als die Hälfte.
Alles, was mehr als
Ja.
die Hälfte ist, ist gut, aber das ist ja 26 zu 7, das ist ja herausragend.
Zu 7, ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist das Einzige, was mir jetzt so einfällt, was dieses Jahr anders gelaufen ist. Aber ich glaube halt auch, dass ich ja das Level habe, da oben zu spielen.
Ja,
Nur das Problem war halt auch so ein bisschen die Konstanz. Die habe ich halt nicht gefunden.
Ich habe in
Und
der
jetzt
Vorbe
schaffe ich es ja schon mittlerweile. Ach, sorry.
Nee, bitte, bitte, bitte erzähl du.
Und jetzt schaffe ich es ja schon mittlerweile echt viele Matches zu spielen und viele Matches ein gewisses Level abzurufen, was ich vorher halt nicht konnte. Da habe ich halt dann einmal 100% gespielt, 0 und 2 gewonnen oder so, mit dem Tennis meines Lebens gespielt und dann danach die Runde ein 1 und 1 gegen irgendjemanden bekommen, weil ich es halt nicht wieder abrufen konnte. Mental auch nicht.
Ich habe in der
Das.
Vorbereitung viel auf dieses Gespräch ein bisschen drauf rumgekaut. Ich habe natürlich auch viel gelesen und was du auch
Ja.
immer selbstkritisch von dir gibst, zu verschiedenen, in verschiedenen Jahren, in verschiedenen Interviews, was du immer wieder gesagt hast, ist dieses, ich habe die Ability, eigentlich alle Schläge abzurufen, aber das ist manchmal auch ein Hindernis. Und da muss ich so ein bisschen an Grigor Dimitrov denken, natürlich nochmal auf einem exorbitant höherem Niveau, Nummer 3 der Welt, ATP Finals gewonnen, und so weiter und so fort. Ihr wisst das alle natürlich, aber der auch mal in einem Gespräch mit mir und auf Pressekonferenzen mehrmals gesagt hat, sein Hauptproblem war die Schlagauswahl in den jeweiligen Momenten, wenn man sozusagen so viele Möglichkeiten hat. Also mal, wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, seine Rückhand, ne? Er kann die einhändig schlagen, mitspinnen, er kann viel Slice spielen, er kann Stopp spielen, aber wann macht man was? Und das hattest du auch immer wieder öffentlich auch kundgetan, dass dir das extrem schwer fällt. Wie ist das denn jetzt im Oktober 2023?
Ja, ich meine, das ist ja so eine Sache, mit der, da habe ich mit Meffi viel dran gearbeitet, einfach prozentual die richtige Entscheidung zu treffen und nicht immer auf die Linien zu gehen oder an Hotshots für die Zuschauer zu spielen. Oder weil ich es halt dann geil finde, irgendein Kunststück zu machen, sondern einfach mit welchem Schlag ich die höchste Wahrscheinlichkeit habe, einen Punkt zu machen. Und das habe ich mit Meffi viel bearbeitet. Fällt mir immer noch nicht einfach, sage ich ganz ehrlich. Ich habe immer noch Schläge, wo ich 7 Ideen im Kopf habe und dann kommt irgendwas raus, aber nichts ist gut davon.
Habt ihr denn gemacht,
Aber
um,
ja.
also ich stelle es mir schwer vor, wie kann man das trainieren? Also schaut ihr euch Videos an und schaut dann, in welchen Situationen du was gemacht hast und trefft dann Entscheidungen, wie du es zukünftig bei Breakball gegen dich machen willst? Oder wie
Ja,
kann man,
ja.
wie, ja, okay.
Ja, wir haben Match-Analysen haben wir uns angeguckt. Da haben wir viele. Also wir hatten dann oben so einen Raum, einen Projektor, da haben wir uns ein Match eingezogen und dann halt immer analysiert, was da jetzt dumm an der Sache war. Weil das war, ich habe ja viele dumme Entscheidungen getroffen. Und die dann halt auch auf dem Platz dann angewendet. Da haben wir Spielsituationen gehabt. Return zum Beispiel auch, ne? Dann will ich will halt dann Return Winner spielen, obwohl der auf den ersten Aufschlag. Da ist halt die Chance, dass ich einen Winner spiele, ist halt sehr gering. Und dann haben wir halt den Fokus drauf gelegt, okay, der Return muss lang rein. Und das haben wir dann eine Stunde lang gemacht. Einfach, dass ich nicht auf dumme Ideen komme und dann Winner spielen will, sondern einfach, dass der Return lang reingeht. Dann gehen halt auch ein bisschen Waffen verloren. Aber prozentual gesehen habe ich höhere Wahrscheinlichkeit, dann mehr Punkte zu gewinnen. Und das ist halt so das, was ich ein bisschen kapieren musste in meinem Kopf.
Bedeutet das dann ein bisschen überspitzt formuliert, dass Profi-Tennis langweilig ist?
Ja, nicht langweilig, aber du willst ja gewinnen. Also ich habe mir das dann so gemacht, dass ich in den engen Situationen einfach prozentual besseres oder clevereres Tennis spiele und dann sicher spiele. Und sobald ich führe und sobald ich das Gefühl habe, ich kann jetzt meine Sachen machen, die ich machen will, dann mache ich das. Aber ich mache jetzt nicht mehr in wichtigen Situationen, keine Ahnung, 5 beide, 30 beide, dann spiele ich keine Ahnung. Also ich mache schon noch Stoppbälle. Es wird auch immer noch vorkommen, dass ich vielleicht einen dummen Schlag mache. Aber es kommt weniger vor. Das ist halt das, was wichtig war bei mir.
Auf was ich auf jeden Fall noch hinaus will, was ich mir nicht nehmen lassen will, ist über Davis Cup zu sprechen. Du hast in einem Interview gesagt, dass du bereits lange bevor die ITF oder so die Flagge gewechselt hat und so,
Ja.
2018 Kontakt hattest zum libanesischen Verband, schlicht und einfach aus dem auch Grund, weil du vom DTB nicht gefördert wurdest, einfach von den Ranking-Positionen her. Gab es da irgendwie mal Kontakt von deiner Seite aus Anfrage, ob der DTB was machen kann, oder war das nie ein Thema von beiden Seiten?
Nee, das kam nie auf. Das war nie ein Thema von beiden Seiten.
Dann
Also, ich überlege gerade, wann die Flagge geendet wurde. 2018.
nee, also ich habe jetzt, also wenn du das sagst, wird es stimmen, aber ich habe jetzt gelesen,
Nee, später, stimmt.
dass die Flagge erst 2021 geändert wurde.
Ja, nee, genau, hast du recht, das war in Genf, das war 2021.
Ja.
Aber ich habe Davis Cup 2018 gespielt für Libanon schon.
Genau, seit 2018. Ich habe es mir auch vorhin
Ja.
angeguckt. Ihr wandert eigentlich
Ja.
immer zwischen Weltgruppe 2 und den Playoffs. Also zum Beispiel le letztes Jahr World Group 2, erste Runde gegen Monaco gewonnen zu Hause
Ja.
und dann gegen in der Schweiz gespielt Da hast du unter anderem, also wir reden jetzt von März 2022, da hast du Dominik Stricker geschlagen, 6-3, 6-3, der jetzt bei den US Open, ihr wisst das natürlich alle, vor 2 Monaten das, ich glaube, das Achtelfinale erreicht hat, aus der Quali heraus. Natürlich auch ein ganz, ganz talentierter Spieler, der jetzt auch die nötige Fitness und Professionalität an den Tag legt mit einem deutschen Coach. Das war natürlich mit so das größte Match. Aber natürlich hast du auch viele Matches gespielt, wo es ein bisschen ja spannend wird einfach auch und viele Erfahrungen gemacht. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erzählen. Ich sehe hier Partien in Thailand. Ihr habt gegen Jamaika jetzt gespielt, 4-0 gewonnen zu Hause. Wo spielt ihr denn, wenn ihr Heimspiele austragt?
Da spielen wir in Juni. Kennst du wahrscheinlich nicht,
Unter
ist aber
welchen,
eine
erzähl mal ein
schöne.
bisschen genau, unter welchen Umständen,
Also,
ja, erzähl einfach mal.
also die Anlage ist top, muss man einfach sagen. Die ist direkt am Hafen. Das ist eine super schöne Anlage. Wenn du da bist, denkst du, du bist gerade in Monaco. Siehst überall nur teure Schiffe, guckst auf die Berge, hast links neben dir einen Strand. Die Anlage ist super schön. Genau, und da haben wir jetzt gegen Jamaika gespielt. Aber Davis Cup ist einfach ein richtig geiles Gefühl, ne? Vor allem, da ist ja noch ein Deutscher mit mir, der Hasan Ibrahim, ein guter Freund von mir, der kommt sogar ab und zu mit mir auf Turniere und hilft mir da. Und ist einfach wie eine Familie so, das macht einfach so viel Spaß da. Und das macht, also da freue ich mich jedes Mal riesig drauf. Vor allem, weil du halt die ganze Zeit auf der Tour alleine bist und dann im Davis Cup und in der Liga, das sind halt so die zwei Events, wo du halt dann wirklich in einem Team bist. Halt schon nochmal was anderes.
Anfang des Jahres World Group Playoffs gespielt, 3-1 verloren gegen die Ukraine. Da hast du auch sogar den Punkt geholt. 7-5, 7-6 gegen Alexander Ovtcharenko. Wo fand das Spiel denn statt? Ich nehme mal an, auf neutralem Boden wegen dem Krieg, ne?
Genau, das fand statt in Polen.
In Polen.
Genau.
War es dann
Ja.
vor leeren Rängen, weil keine Ukrainer da waren und natürlich auch keine Libanesen? Oder wie waren die Umstände?
Muss ich gerade überlegen, da waren nicht viele Zuschauer, es waren vielleicht 20, 30 Zuschauer da. Aber wir haben vor allem noch, wir hatten zwei Ties in dieser Anlage, auf dieser Anlage. Und zwar hat dann noch Georgien gespielt gegen, oh, jetzt habe ich die andere Nation nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall war da noch eine andere Partie. Und wir haben uns dann sozusagen die zwei Plätze geteilt. Die haben halt einen Tag vorher angefangen, Freitag oder Donnerstag, Freitag, und wir haben Freitag, Samstag dann gespielt.
Ja, verstehe.
Genau.
Wie ist es bei euch zu Hause, Davis Cup zu spielen? Natürlich bin ich jetzt kein Experte in der Region. Ich weiß, dass Libanon auch betroffen ist vom Syrienkrieg, dass es dem Land nicht so gut geht. Geld natürlich eine Sache ist, aber der Verbandspräsident wohl, habe ich in einem Schweizer Artikel der Berner Zeitung gelesen, der ist so ein bisschen euer Gönner, der das Ganze finanziert. Habe ich das so ein bisschen richtig
Genau.
zusammengefasst?
Ja,
Erzähle gerne
genau
mal so ein bisschen,
richtig.
weil ich stelle es mir extrem schwer vor, weil die Tennishistorie und die Tennisvoraussetzungen natürlich in so einem armen Land natürlich nicht so gegeben sind.
Genau, das sagst du richtig. Ja, es ist tough dran, ne? Die Leute haben da echt andere Probleme, als jetzt irgendwie ein Tennismatch zu gucken. Da ist ja schon finanziell richtige Krise da. Leute haben kein Geld, auch wenn sie, die haben zwar Geld auf der Bank, aber das kannst du nicht abheben. Also ich weiß noch, wie ich mit meinem Physio vor 2 Jahren dort, also der libanesische Physio von unserem Team, wo wir dann jede Bank abgeklappert haben, dass er irgendwie Geld abziehen kann, aber es nie hinbekommen hat. Also die leben dann in einer anderen Welt, ne? Muss man einfach sagen. Und dann verstehen wir das auch, dass halt dann nur 50, 60 Leute kommen und zugucken. Das ist ein bisschen traurig, aber es ist halt so. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass die irgendwie Tennis da dem Leben Vorrang geben.
Ja, klar. Wie, weiß ich, ob du es einschätzen kannst, wenn nicht, musst du es natürlich nicht beantworten, aber wie stark ist das Land gebeutelt vom Syrienkrieg?
Ja gut, es kommt ja jetzt noch die neue Situation gerade,
Ja,
ne? Die
ja,
ja auch
ja.
nicht einfach ist.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.